Ich habe es am Herzen, ganz schnell Ehepaare zu segnen. Es ist mir schon seit einigen Wochen, stehe ich immer oben, immer zwischen Ehepaaren und teilweise auch Schlüsselehepaaren dieser Gemeinde. Heute Morgen stand ich zwischen meinen Eltern und da habe ich gedacht, das ist kein Zufall mehr. Das habe ich eigentlich schon beim letzten Mal gedacht, dass es kein Zufall mehr ist. Und ich glaube, dass Gott echt eine große Gnade auf mich, meine Frau, auf unsere Familie, auf unsere Ehe gelegt hat. Und wir leben dafür, das weiterzugeben, nicht nur für uns zu behalten. Deswegen, wenn du verheiratet bist oder wenn du in einer Beziehung stehst und du glaubst, es könnte irgendwo hinführen, dann steh mal ganz schnell auf. Ich möchte dich segnen. Jesus, danke ich für Ehen in unserem Land, in unserer Stadt und vor allen Dingen hier in dieser Gemeinde, Jesus. Ich setze deine Fülle frei über den Ehen in dieser Gemeinde, in dieser Gemeinschaft, Jesus. Und ich danke dir, dass es nicht nur in so eben gerade es schaffen, hindurchgehen und abrackern ist, sondern dass es eine Fülle deiner Herrlichkeit ist, dass Ehen mit dir zum Zeugnis werden in diesem Land und dass es gut ist, dass es Freude bringt, dass es gefüllt ist und dass es einfach Hoffnung bringt für dieses Land, Wiederherstellung zu sehen, dass du in der Ehe bist und dass du mittendrin bist in Familie. Und wir danken dir, Jesus, für jede Wiederherstellung. Alles, was wiederhergestellt werden muss, wird wiederhergestellt. Und wir danken dir echt, Jesus, für deine Gnade und deine Gunst auf Ehe und auf Familie. Amen. Okay. Ich möchte mit euch heute, wir werden über die Geschichte von Josef sprechen, ja. Jetzt habe ich schon zu viel weggenommen, weil ich wollte eigentlich erstmal euch so ein bisschen Background geben und gucken, ob ihr überhaupt wisst, wovon ich rede. Es gab da eine Familie in Israel und auf dieser Familie ist die Verheißung Gottes, Berufung ohne Ende. Das Volk Israel, das geliebte Volk Israel, das auserwählte Volk Israel ist aus dieser Familie heraus geboren. Und also größere Verheißungen, Versprechungen, als diese Familie bekommen hat, kann man eigentlich gar nicht bekommen zu dieser Zeit. Und ich möchte euch ein bisschen heute hineinnehmen, einfach in die Geschichte dieser Familie. Und es wird hauptsächlich um Josef gehen, aber Josef ist nur ein Teil von dieser Familie. Wenn wir jetzt an diese denken, was ich gesagt habe, mit Verheißung, Berufung und Gott setzt eine Verheißung und einen Traum auf dich und so. Und wir denken dann, okay, wenn das passiert, dann müssen wir eigentlich von der perfekten Familie sprechen. Amen. Die perfekte Familie, die nach außen hin, wo alles perfekt ist, wo es keine Streitigkeiten gibt, wo es keine Probleme gibt, wo es kein Neid, keine Eifersucht, keine Habsucht gibt, wo all das perfekt ist und vor allen Dingen nach außen hin so richtig perfekt aussieht. Irgendjemand, der die Geschichte nicht kennt? Weil spätestens, wenn du die Geschichte kennst, müsstest du mich spätestens jetzt hier bremsen. Wir reden von einer Familie, wo Neid, Eifersucht, Frustration, Wut, Ärger, Habgier, Neid, Eifersucht, Hass, Betrügerei bis hin zu Mordlust an der Tagesordnung stand, beziehungsweise womit es erstmal anfing. Das heißt, wenn du, aus welchem Hintergrund auch immer du kommst, aus welcher Familienhintergrund, wo du groß geworden bist, und wenn du denkst, du bist disqualifiziert von Gottes Berufung auf deinem Leben, von seiner Gnade, von seiner Gunst, von seiner Verheißung und Träumen auf deinem Leben, dann habe ich gute Nachricht für dich. Lies mal in 1. Mose 37, da geht's los mit der Familiengeschichte von Josef. Ich gebe euch nur eine kurze Zusammenfassung von dem ersten Teil. Josef wird geboren zu Jakob. Ja, Jakob hat 12 Söhne, also das sind die Stammesältesten, die Stammeshäuptlinge sozusagen, diejenigen, auf das das Volk Israel gegründet wird, die die Verheißung tragen, die die Berufung tragen, die Gottes DNA tragen sollen, die einfach Gott repräsentieren sollen im Volk und darüber hinaus in die Nationen. Ja, und Josef ist 17 Jahre alt und das heißt, sein Vater liebte ihn mehr als alle anderen Söhne. Und dann hat er 2 Träume und erzählt das seinen Brüdern. Und die finden das alles andere als cool, weil in den Träumen heißt es, dass sie sich alle vor ihm niederschmeißen. Und lange Geschichte kurz, sie planen ihn umzubringen und er wird nach Ägypten verkauft. Ja? Gibt das so in etwa das wieder, die Geschichte? Für die Profis hier, die sich auskennen. Okay. Also ein richtiges Familiendrama, Familientragödie, könnte man das auch nennen, wenn man nicht weiß, wie es weitergeht. Richtig? Und vielleicht weißt du auch nicht, wie es weitergeht in deiner Familie oder in deinem Leben oder in deinem Umstand. Und ich kann dir sagen, Gott hat so viel Größeres und so viel Besseres und so viel mehr vor, als da, wo du vielleicht gerade stehst und wie es vielleicht gerade aussieht. Weil wenn die Geschichte hier aufhören würde, dann wäre das ein ziemlich depressives Familiendrama, was mir nicht mal im Fernsehen angucken würde, weil das einfach nur so depressiv wäre und schlecht und negativ und hoffnungslos. Ja? Aber Gott sei Dank bleibt Gottes Plan und sein Herz für mein Leben nicht dastehen in den Umständen. Ich möchte das jetzt ein bisschen auseinander pflücken. Also, hier haben wir Josef. Ja? Und der Josef, der weiß, wer er ist. Er ist ein geliebter Sohn. Man könnte fast denken, er wäre auf den Identitätstagen gewesen. Er weiß, dass er eine besondere Stellung hat. Und er lässt es gerne, er teilt es gerne mit. Ja? Er teilt es gerne mit. Jo, ich hab's drauf. Ich bin der geliebte Sohn. Und er lässt es, ich weiß, von euch kennt keiner solche Leute. Ne? Ich hab's voll drauf. Er war so... Angeber-Macho-Typ, zumindest haben die Brüder ihn so gesehen. Ob er es so war oder nicht, keine Ahnung. Vielleicht war er es nicht, vielleicht war er auch einfach nur unreif und hatte einfach keinen Schimmer. Was er nur wusste ist, ich bin geliebt und zwar mehr als meine Brüder. Mein Vater gibt mir einen besonderen Kleid, um noch mehr zu zeigen, dass er mich noch lieber hat. Dazu könnte man davon ausgehen, er musste nicht die Schafe weiden, weil er musste ja zu den Brüdern hinausgehen, um ihnen irgendwas zu essen oder so zu bringen. Das heißt, man könnte davon ausgehen, er durfte zu Hause bleiben und musste nicht die Drecksarbeit machen wie seine Brüder. Und er hatte eine besondere Stellung und er wusste es. Und er hat gerne repräsentiert und hinausgegeben. Es heißt dann weiter, er hat diese Träume. Und im ersten Traum er steht aufrecht und alle seine Brüder schmeißen sich vor ihm nieder oder beugen sich vor ihm nieder. Das ist der erste Traum. Und es heißt, seine Brüder hassten ihn noch mehr. Ja, also sie haben ihn schon gehasst vorher. Es heißt sogar, sie konnten mit ihm kein Wort mehr reden. Weil sie waren eifersüchtig. Sie waren neidisch auf ihn. Und gesagt, ist ja auch irgendwo verständlich, oder? Und dann kommt der, und hätte das nicht schon gereicht, kommt der zweite Traum. Und hätte es nicht schon gereicht, was macht Josef? Setzt noch einen oben drauf. Und im zweiten Traum geht es sogar so weit, dass nicht nur seine Brüder vor ihm niederfallen, sondern sein Vater und seine Mutter auch noch. Und in dem Moment, vielleicht klickt irgendwas beim Vater und er denkt, Moment mal, ich soll mich, was fällt dir ein? Also mit den Brüdern vor dir nieder, das geht ja noch, aber ich und meine Mutter auch, das geht jetzt ein bisschen zu weit. Und vielleicht wird ihnen im Moment jetzt gerade so klar, dass sein Erziehungsstil irgendwie ein bisschen fehlgeschlagen hat. Das heißt, Liebe ohne Grenzen, ohne Disziplin hat irgendwie ein anderes Extrem gebracht. Das heißt, Josef wusste, er ist der geliebte Sohn, aber irgendwas fehlte. Irgendwas war nicht ganz ausgeglichen. Nur so am Rande. Liebe, vollkommene Liebe macht nur vollkommen, wenn Korrektur und Disziplin und Grenzen setzen dazukommt. Weil sonst hast du das eine Extrem. Das heißt, es wird wahrscheinlich eher so ein Schnösel wie Josua. Josef. Sorry, gleiche Wurzel. Jesus übrigens auch. Gut, dass mein Sohn nicht hier, der Josef. Josef. Und weißt du, Gott interessiert dein Herz. Mehr als alles andere interessiert er sich für dein Herz. Es interessiert ihn nicht, was für super tolle Talente hast, was du kannst, wie du nach außen aussiehst, wie deine Familie nach außen aussieht, wie toll sich deine Kinder benehmen in der Öffentlichkeit und zu Hause machen. Benehmen sie sich noch besser. Das interessiert Gott nicht. Gott interessiert dein Herz. Gott interessiert, dass ich mein Herz vor ihm niederlege und ich sage, Gott, ich kann nicht, aber du in mir. Das setzt eine Gnade frei, die so viel größer ist als das, was ich jemals erreichen oder schaffen oder performen kann. Aber Gott erwartet davon, dass ich mich vor ihm, mein Herz ihm hingebe und ihm niederlege und aufhöre zu versuchen und zu sagen, ich, schau, was ich kann, schau meine Talente, schau meine Träume, meine prophetischen Worte. Bin ich nicht so cool? Also wir könnten wahrscheinlich darüber einstimmen, dass Josef ein bisschen Hilfe brauchte im Wachstum, in seiner Reife. Stell dir mal vor, ich möchte, dass du im Hinterkopf behältst, das Ziel der Botschaft ist, Gott will dein Herz mehr als alles andere. Gott möchte mein Herz. Nicht deine Talente, nicht deine Fähigkeiten, nicht deine Performance, nicht wie das nach außen hin aussieht, sondern dein Herz. Weil wenn er dein Herz hat, wenn ich ihm mein Herz gebe, wird alles andere hinzugefügt. Wird alles andere hinzukommen. Weißt du, wenn ich zurückgehe, 10 Jahre zurück und ich schaue, wie ich da war und wie ich jetzt bin und es könnte mir so leicht fallen, zu sagen, oh, ich habe das und das. Das und das klappt, ich habe eine super Ehe, ich habe super Familie, meine Kinder sind gehorsam. Und wo wir zuerst nach Deutschland gekommen sind, wir haben so viele Komplimente gekriegt. Ihr habt so tolle Kinder und so voll super und all das. Und weißt du, wie schnell du hineinkommst in dieses Gefühl von, oh, das ist meine Ehre, das ist meine Identität, das ist mein... Und wenn dann irgendwas nicht klappt und auf einmal kommt irgendwas, das ist vielleicht ja doch nicht so toll oder doch nicht so gut und du merkst so, oder es kommt jemand anders und da klappt es vielleicht noch besser oder vielleicht nicht wirklich, aber es sieht nach außen hin so aus und du merkst noch innerlich so, oh, das ist aber mein Bereich. Wie kannst du nur? Das ist mein Bereich, Jesus Gott, das ist doch mein Ding. Das ist doch da, wo ich meine Anerkennung herbekomme. Das ist doch, wofür ich lebe. Und du merkst, dein Herz hat sich dem hingegeben, wo du gefüttert wirst von menschlicher Weisheit, von menschlichen Anerkennung, von Dingen, wo du dich mit fütterst, von oh ja, Ehre und Anerkennung. Danke. Und du merkst, in Situationen, wo es dann vielleicht nicht so funktioniert, wie sehr du davon abhängig warst. Und du merkst, oh Jesus, weißt du, ich will das. Ich will, dass Ehen, dass Familien, dass Menschen freigesetzt werden. Ja, ich möchte, dass Gott durch mich wirkt und handelt und tut. Aber ich darf nie vergessen, dass es Gottes Gnade auf meinem Leben ist. Das Letzte, was ich erfahren möchte, ist, dass Gott seine Hand, seine Gnade wegnimmt. Weil wenn er das wegnimmt, dann ist was? Nichts. Ohne ihn kann ich nicht stehen. Ohne ihn habe ich keine Autorität, keine Kraft, keine Salbung. Ohne ihn. Ganz ehrlich, ich bin das perfekte Beispiel dafür, dass Gott stark sein kann in den Schwachen. Und wenn Gott nicht kommt, wenn ich hier vorne stehe und Gott kommt nicht, dann weiß ich, geht gar nichts. Und jedes Mal, wenn ich mich vorbereite und jedes Mal denke ich, oh Mann, ey. Ich meine, ich könnte irgendwas hier zusammensetzen und das irgendwie so abrattern, aber ist das dann Gott oder bin ich das dann? Möchte ich Theologie und möchte ich reden ohne Gottes Gnade, ohne seine Salbung? Das ist Religion, oder? Reden ohne Erfahren, ohne Erleben, ohne die Realität, ohne Beziehung zu Gott, ohne die Möglichkeit zu sagen, Gott, es tut mir leid, dass ich es versucht habe, alleine zu schaffen. Weißt du, es kommt immer wieder, in den letzten Wochen, es kommt immer wieder durch Lobpreis, in der Moderation, immer wieder Christus in mir. Und dieser Schrei aufzuhören, sich hinzulegen, zu sagen, Gott, ich kann nicht, aber du in mir. Die Kraft und Stärke, du in mir, die Hoffnung der Herrlichkeit, du in mir. Und es ist mir bei letzten Sonntag bei Konrads Predigt so krass bewusst geworden. Und es war so ein Fluss zwischen dem, was ich empfunden habe, was Justina gesungen hat und während der Anbetung gemacht hat, dann was Konrad gepredigt hat. Und es war so klar in meinem Kopf, dass Gott möchte, dass wir uns niederlegen vor ihm. Und dass wir ihm die Ehre und den Lobpreis geben, sagen, Gott, deine Kraft, deine Gnade in mir. Und ich habe so gedacht, ich muss mich ganz neu hinlegen. Und ich möchte mich ganz neu hinlegen vor ihm und sagen, Gott, deine Gnade. Weil das, was ich kann, das reicht vielleicht so gerade eben gut aus, um nach außen hin gut auszusehen. Aber das will ich nicht. Ich will Gottes Fülle in meinem Leben. Und das geht nicht in meiner Kraft. Das geht nur, wenn seine Hand auf mir ist. Und seine Hand ist auf mir, wenn ich ein demütiges Herz habe. Und wenn ich vor ihm bekenne und sage, Gott, ich kann nicht, aber du in mir, du in meinem Herzen. Und wisst ihr was, dann bin ich nach Hause gegangen und es war für mich die schlimmste Woche oder zumindest Montag. War so, wo ich gedacht habe, boah, es ging gar nichts. Ich hab Probleme fühlte mich so frustriert, hab's teilweise zu Hause ausgelassen oder an meinen Kindern und irgendwie hat das Gefühl, gar nichts geht und ich bin hingekommen zu dem Punkt, wo ich dachte, was ist das? Da machst du jahrelang, investierst du und machst du und tust du und ich bin so der Hammervater und ich bin so ein Hammer-Ehemann, ich bin so und dann investierst du jahrelang in deine Kinder und dann so eine Antwort. Und ich weiß nicht, wieso ich manchmal so dieses Prophetische durchleben muss. Und ich meine, das ist so, wird mir meistens erst später klar, dass ich das, weißt du, was anderen, was dir vielleicht im Kopf klar wird, erlebe ich so physisch, wo ich weiß so, oh, es ist so schwer. So schwer, wieso? Es ist so, ich habe doch am Sonntag noch, ich verstehe das in meinem Kopf. Und ich weiß, dass ich mich niederlege und dass du die Gnade und die Kraft in mir bist. Aber wenn ich das nur hier oben weiß und es kommt nicht hier rein und ich kann es nicht leben und ich kann es nicht in meinem Alltag leben, da wo es zählt und ich kann es nicht in meinem Alltag empfinden mit meinen Kindern, meiner Frau, dann sage ich, weißt du, in dem Moment, wo ich das spüre und wo ich das weiß, sage ich, das ist mir alles andere egal. Weil ich, ich glaube, dass es funktioniert hier. Wenn es hier funktioniert, dann trage ich es hinaus. Wenn es hier nicht funktioniert, dann stehe ich nicht hier vorne und dann bin ich kein Leiter, dann bin ich gehe so weit, weil für mich ist, ich bringe meine Frucht hier. Bill Johnson sagt immer, ich transportiere nichts nach außen, was nicht hier passiert. Das heißt, hier, was wir in der Gemeinde hier nicht haben, sollten wir niemals nach außen bringen und sagen, wow, wir sind so hammercool, aber dann kommen Leute hier hin und sie, was ist hier? Stehst du, die Frucht muss bei mir, in meinem Herzen, in meiner Ehe, in meiner Familie und dann bringe ich das heraus. Und wenn ich, sobald ich merke, und ich spreche nicht von Verdammnis, ich spreche nicht von Fehler machen, ich spreche nur davon, Gott, warum funktioniert es überall, aber nicht hier? Gott, ich will, dass es hier funktioniert, weil ich weiß, deine Gnade ist genug. Deine Gnade ist genug. Und Josef geht raus, weil sein Vater beauftragt ihn, nach seinen Brüdern zu schauen. Übrigens war Josef auch immer so nett und hat schlechte Nachricht über seine Brüder gebracht zu seinem Vater. Ja, das war auch noch so ein Punkt, wo seine Brüder sich besonders darüber gefreut haben. Und er geht raus, nach seinen Brüdern schauen und die Brüder sehen ihn in der Ferne und sagen, jetzt ist es soweit. Jetzt ergreifen wir die Gelegenheit und zeigen es diesem kleinen, arroganten Schnösel-Muttersöhnchen. Jetzt ist er dran, jetzt ist er reif. Jetzt schmeißen wir ihn ins Loch und sagen dem Vater, dass er von den Tieren zerfressen wurde. Und sie schmeißen ihn ins Loch und Josef wird ja zweimal sozusagen gerettet von seinen älteren Brüdern, einmal Ruben und einmal Judah. Ruben sagt, lass uns ihn nicht einfach töten und erschlagen, weil das, was wir eigentlich wollten, sondern lass uns einfach ihn in die Zisterne, also in so ein Wassergraben, wo kein Wasser drin war, hineinschmeißen. Und dann, weil er hatte den Plan, ihn wieder rauszuholen und zurück zum Vater zu bringen. Also schmeißen sie ihn ins Loch rein. Und jetzt stell dir vor, Josef sitzt in dem Loch. Ich weiß nicht, wie lange es war nach den Träumen, ein paar Tage, ein paar Wochen, ein paar Monate. Ich muss auf dem Teppich bleiben. Ne? keine Ahnung, aber er ist jetzt im Loch. Irgendjemand hier schon mal prophetische Worte gekriegt oder du hast große Träume für dein Leben und jetzt bist du auf einmal hast das Gefühl, du bist so im Loch. Und was tut das mit deinen prophetischen Worten und mit deinen Träumen, wenn du auf einmal unten in so einem Loch und du kommst nicht mehr alleine raus, oder? Du kommst nicht mehr ohne Hilfe raus. So brauchst du mindestens schon mal irgendein Seil oder so, dass einer runterlässt, dass du dich da hochhangeln kannst. Aber ansonsten alleine. Und was macht das mit deinen Träumen, mit deinen Gedanken? So, kommst du dann so, boah, also das war... Also Gott kann das ja schon mal nicht gewesen sein, weil wieso würde ich jetzt sonst hier in dem Loch liegen? Keine Ahnung, was in Josefs Kopf vorging. Aber ich denke, viele von uns könnten sich damit identifizieren und sagen, ne, wenn Situationen nicht so aussehen, wir kriegen dieses Hammerwort, dieses hammerprophetische Wort oder diesen Traum und wir denken, yeah, yeah. Und dann drei Tage später im Loch so, was war das? Das kann nicht Gott gewesen sein. Das war mein menschliches Denken oder was war das? Und weißt du, die Brüder, weil Judah, Ruben war irgendwie schon weg, er wollte ihn rausholen und der war aber dann nicht mehr da, wo sie ihn verkauft haben, aber Judah, ein anderer Bruder, hat dann seine Brüder überzeugt, dass sie ihn nicht töten, weil sie hatten wieder letztendlich wollten sie ihn da unten verhungern lassen oder sterben lassen. Und Judah sagt, komm, mach das nicht, das ist unser Bruder, lass uns ihn rausholen und verkaufen. Weil es kamen Ismaeliten, Händler kamen vorbei und lass uns ihn lieber verkaufen. Ja, dann sind wir ihn los, alles gut, haben wir dieses Problem nicht mehr vor Augen. Aber dann haben wir zumindest keine Blutschuld an uns. Was ist eigentlich dieses Problem, was sie hatten mit ihm? Was ist dieses Problem? Was repräsentiert Josef für sie? Neid? Eifersucht? Du hast was, was ich nicht habe? Ich meine, ich weiß nicht, wie es dir geht, aber ich lese oft so Geschichten, wo wir denken, ja, das war ja Mann, also ne, die waren ja sowas von komisch drauf und sowas könnte mir nie passieren. Ich wäre nie eifersüchtig auf irgendjemanden. Also wenn jetzt hier jemand vom Prophet, wenn mal ganz abgenommen, es kommt hier ein sehr bekannter Prophet, ne, und der dafür bekannt ist, also richtig krasse Prophezeien, was der sagt, das wird wirklich wahr, dass, ne, das passiert. Und wie ich uns alle kenne, würde keiner von uns auch nur im geringsten die Hoffnung erwecken, also ihr vielleicht, ich nicht, dass der vielleicht über mir prophezeien könnte. Richtig? Ich würde mich aber sehr freuen, wenn er über jemand anderen prophezeit und wenn dieser das Wort kriegt, das, was ich verlange. Das, was ich gerne hätte, wird über dieser Person, über diesen Mann oder dieser Frau ausgesprochen. Und innerlich, also ich weiß nicht, wie es dir geht, weil du bist ja wahrscheinlich nicht so reif wie ich, aber ich würde aus meinem Sitz springen und sagen, Halleluja, Amen, danke Jesus, dass der das Wort bekommen hat, dass Hutan das Wort bekommen hat, was eigentlich ich tief in meinem Herzen schon seit 20 Jahren mir gewünscht hätte. Dass du es nur bestätigst in mir. Mein Traum, die Nation gehört mir. Ehe ist mein Ding. Kindererziehung gehört mir. Beziehung, Pastoral, das ist meine Stärke. Straßenspaßen, Leute. Wunderzeichen, Wunder, das ist mein Ding. Wie kannst du nur, was fällt dir ein? Weißt du, das Neid und Eifersucht, wenn irgendwas benutzt wird vom Feind, um Beziehungen zu zerstören, egal Beziehungen, Freundschaften, bis hin zur Familie, bis hin zu unserer Familie hier, direkt hier, wir. Was der Feind benutzt, ist Eifersucht und Neid, um uns zu zerstören. Und genau deshalb interessiert Gott dein Herz. Was ist in deinem Herzen? Wie reagierst du darauf, wenn jemand anderes ein besseres prophetisches Wort bekommt als du? Oder wenn jemand von hier vorne geehrt wird? Wie reagierst du? Was? Weißt du, ich habe diese Woche, meine Frau und ich waren mit Putzen hier dran. Und ich sage das nicht jetzt, um gut darzustellen, sondern um ein Beispiel zu geben. Ich habe geputzt und ich denke, und normalerweise, ich mache so schnell einfach nur das vorbei, oh, diese furchtbare Arbeit und so. Und in dem Moment, es kam mir ein Gedanke, weil ich dachte so, diese Zeit zu nutzen, beim Toiletteputzen, mal gucken, was Gott so spricht. Ja, vielleicht kriegt man andere Gedanken, als was sonst so man hört. Und ich habe gedacht, wieso fühle ich mich? Wieso ist das so anstrengend? Übrigens, jetzt beim letzten Mal war es lange nicht so anstrengend wie davor, aber es ist irgendwas in mir passiert. Und ich dachte, okay, schnell einfach nur das fertig, boah, ich hasse diese Arbeit. Und Gott spricht zu mir, der Grund, warum diese Arbeit so anstrengend und so schlimm für dich ist, ist, weil du denkst, wenn du vorne stehst und lehrst, ist besser und hat eine höhere Stellung im Königreich, als die Toilette zu putzen. Und genau das ist dein Problem. Weil wenn ich glaube, es gibt, wenn ich die Toilette putze, oder wenn ich wenn das jemand sieht, wenn ich mit einem Putzlappen rumlaufe. Ich meine, stellt euch das mal vor, ich bin wer und dann sieht mich jemand da am Flur von Comedia oder der Eigentümer oder so, der weiß, ich bin, mit dem ich mich sonst treffe und ich laufe hier rum mit einem Putzlappen. Der denkt ja, ich könnte hier, bin als Putzfrau angestellt. Versteht ihr, wovon ich rede? Gott ist in meinem Herzen. Und wenn Gott wirklich in meinem Herzen, wenn ich zulasse, dass Gott die Nummer eins in meinem Herzen ist, dann ist es egal, was ich mache, weil er liebt mich. Es ist egal, ob jemand anders das prophetische Wort bekommt oder ob jemand anders lehren darf oder ob jemand anders besser lehrt als ich oder ob jemand anders besser prophezeit als ich oder ob jemand anders eine bessere Ehe hat als ich oder besser die Kinder zu erziehen oder was auch immer. Wenn ich weiß, Gott, in meinem Herzen, ich will Jesus, ich will alles das, was du für mich hast. Ich will keine Kopie von jemand anderen sein. Ich will das, was du für mich hast. Dann tut es doch was in meinem Herzen. Es passiert was in meinem Herzen, oder? Es bricht dieses Performance und es bricht dieses, ich will aber auch wer sein. Ich muss aber auch was schaffen. Ich muss aber auch was erreichen. Ich will, wo ist denn mein Ding? Wo ist denn mein Bereich? Wo ist es denn, wo ich glänze? Und wie kann das sein, da wo ich eigentlich glänze, kommt jemand anders und der glänzt noch mehr? Wo ist denn dann mein Ding? Das ist doch genau der Punkt. Jesus interessiert es nicht, wie du glänzt und die Talente und Fähigkeiten. Es kommt doch sowieso von ihm. Es ist sein Ding. Er sagt, er ist stark in den Schwachen. Und jedes Talent, jede Fähigkeit, jede musikalische, wie gut du Gitarre spielen kannst oder wie gut du singen kannst, das ist alles von ihm. Das ist sein Geschenk für dich. Das ist seine Gnade über dir. In dem Moment, wo ich denke, das ist mein Ding, in dem Moment fängt die Performance an. Weil in dem Moment fange ich an, oh, ich muss noch besser werden, ich muss noch mehr zeigen, ich muss noch mehr glänzen. Ich muss noch mehr Anerkennung, noch mehr Liebe, noch mehr, noch mehr. Gott sagt, stopp, stopp. Weißt du, es war nie das Ziel Gottes, es war nie Gottes Herz zu sagen, Josef ist mehr geliebt als seine Brüder. Es war nie sein Herz. Es war nie sein Plan oder seine Bestimmung zu sagen, Josef ist dein Auserwählte, ich liebe ihn mehr als alle anderen. Das hat Jakob gesagt. Und Jakob hat vielleicht irgendwann gemerkt, dass er einen Fehler gemacht hat. Aber es war nie Gottes Herz. Gottes Gedanke war, was kann ich in den Brüdern herausbringen? Dass sie merken, ich bin hinter ihrem Herzen her. Und wer ist bereit, mir sein Herz zu geben? Auch wenn dein Bruder die Träume hat, wo du dich vor ihm niederbeugst. Na und? Was hat das mit meiner Beziehung zu dir zu tun? Was hat das damit zu tun, was ich vorhabe in deinem Leben? Woher weißt du nicht, dass mein Traum für dich noch größer ist? Weil du nur auf den Traum des anderen schaust. Weil du nur schaust und dich ärgerst und frustriert bist. Und sie hassten ihn noch mehr und sie hassten ihn noch mehr, weil sie hatten keine Beziehung zu Gott. Und das ist der eine Unterschied. Josef hatte eine Beziehung zu Gott. Und er wusste, dass er geliebt war. Aber die Brüder dachten nur, oh, ich will... wieso kriegt der alles und ich nichts? Und Gott sagt, du hörst mir gar nicht zu. Wer sagt überhaupt, dass du nicht noch zu viel mehr berufen bist als Josef? Aber du kommst nicht zu mir und du hörst mir nicht zu und du kommst nicht in das Kämmerlein und du hast deine Ohren nicht offen, weil du bist so busy, eifersüchtig und neidisch zu sein auf das, was dein Nachbar hat, anstatt dass ich an deinem Herzen arbeiten kann. Es geht nie um dieses ganze oberflächliche Zeug, was man von außen sieht. Es geht um mein Herz. Und Josef kommt nach Ägypten zum Potiphar. Und das ist der Höchste der Leibwache. Und er hat ein großes Haus. Und er hat einen großen Besitz. Und Gott war mit Josef. Egal, wo er war. Gott war mit Josef. Egal, ob er ob er mit Überheblichkeit herumgelaufen ist, ob er die Träume weitergeben hat, ob er im Loch lag und am Jammern war, ob er beim Potiphar war. Gott war mit ihm. Und Josef hat es zugelassen in seinem Herzen, dass Gott an ihm arbeitet. Und es heißt im 1. Mose, Moment, ich muss gerade schauen. 1. Mose 39, 1 bis 20, wenn du es nachlesen möchtest zu Hause. Josef ist hier bei Potiphar und es heißt, dass der Potiphar sieht, dass alles, was Josef macht, gedeiht, ist gut, bringt Frucht, wird immer besser. Und Potiphar sagt, okay, ich überlasse dir alles. Potiphar hat nichts mehr getan. Es heißt, er aß nur noch. Er aß nur noch. Ach, der Traum eines jeden Pastoren oder Leiters. Nur noch sitzen und essen und jemand anders hat so eine Gunst Gottes. Macht alles, ich muss nichts mehr machen. So ging es dem Potiphar. Und es hat ihm gefallen. Und es heißt, Gottes Hand war auf Josef. Und es wurde egal, was er tat, es wurde immer besser. Und es brachte Frucht. Und Josef, es war gut, es lief. Er war auf einem guten Platz in der Karriereleiter. Und endlich geht's bergauf. Ich bin als Sklave, als Gefangener bin ich hier hingekommen. Und jetzt endlich, das ist Gottes Plan. Jetzt gedeiht's, jetzt komme ich hoch. Jetzt arbeite ich mich hoch, jetzt komme ich in diese Machtposition. Wer weiß, was als nächstes kommt? Wer weiß, irgendwann wird mir das hier komplett gehören. Wer weiß, was für Gedanken in Josef durch den Kopf gegangen sind. Keine Ahnung. Vielleicht auch gar nichts von dem Ganzen. Aber ich spinne nur ein bisschen rum, um uns zu helfen, okay? Vielleicht dachte er, okay, Pharao ist nicht weit. Vielleicht steht die Beförderung zum Manager in Pharaos Haus als nächstes an. Und wenn ich erstmal da bin, gibt's kein Ende, wo ich noch hin kann. Und wenn ich erstmal da bin, wo ich hin möchte, wenn ich endlich an dem Platz bin, in der Position, dann kann ich's meinen Brüdern zeigen. Dann sind die reif, die 11. Dann bin ich endlich am Platz, wo ich mich rächen kann. Wo ich sie ihnen heimzahlen kann, wo ich ihnen zeigen kann, was sie davon hatten, so mit mir umzugehen. Können wir einfach mal so ganz kurz für eine Minute so tun, als wären wir nicht so super fromm und so mal einfach ehrlich für mich selber. Also ich weiß, wenn du kannst wahrscheinlich nicht ehrlich sein zu deinem Nachbarn, zu deinem Bruder oder Schwester, aber es ist dir möglich, nach Hause zu gehen und ehrlich zu sein zu deinem Gott und ihm zu sagen, hey, er weiß sowieso alles, was in deinem Herzen ist. Sagt David nicht, Gott erforscht mein Herz, er ergründet es, er kennt es. Warum sollen wir irgendwas verheimlichen? Wenn was wir versuchen oder denken, wir müssen verheimlichen, verstecken, ist genau das, was diese Performance bringt. Weil wir versuchen, jemand zu sein, den wir überhaupt nicht sind. Und Gott hat so viel Besseres und Schöneres vor. Besseres, als zu versuchen, irgendjemand zu sein und für eine kurze Weile so irgendwie gut auszusehen nach außen. Das ist, was die Welt macht. Gott hat so viel mehr. Und ich weiß nicht, also wenn ich mir Filme angucke und da wird irgendjemand echt misshandelt und es geht so schlimm, dann kann ich kaum warten aufs Ende, wenn die Rache kommt. Ich weiß, dir geht's nicht so, deswegen habe ich ja gesagt, kannst du deine Frömmigkeit ein bisschen ablegen, weil ich glaube, es geht uns allen so, okay? Innerlich ist in uns was, diese Ungerechtigkeit. Und glaub mir, es ist nur, Gott sieht die Ungerechtigkeit und er kümmert sich darum. Aber das ist der Punkt, er kümmert sich darum, nicht ich. Und seine Gerechtigkeit ist eine andere als das, was ich oft denke, Gerechtigkeit ist. Und wenn Josef nicht an den Platz gekommen wäre, wo in seinem Herzen, wo er irgendwas kapiert, gelernt, verstanden hätte, dann hätte er das Volk Gottes ausgerottet. Stehst du das? Es gäbe diese ganzen Verheißungen in dieses Land, wo Jesus hineingekommen ist. All das wäre nicht passiert. Wenn Josef in seinem Herzen nicht gesagt hat, Gott, du hast einen Plan für mein Leben, aber was auch immer mir mangelt, an was auch immer. Vielleicht ist ihm irgendwann selber klar geworden, so wie ich mit meinen Brüdern umgegangen bin, das war nicht okay. Es war überheblich, es war arrogant, Gott, es tut mir leid. Was können wir tun? Und Josef war an einem Punkt, wo er ganz oben war auf der Karriereleiter. Und in diesem Punkt kommt ein Test. Und die Frau von Potiphar wollte ihn unbedingt und hat nicht locker gelassen. Sie wollte ihn ins Bett kriegen und hat es immer wieder und wieder und wieder versucht. Und Josef hat immer wieder Nein gesagt und hat dem Stand gehalten. Das heißt, in seinem Herzen ist irgendwas passiert, was größer war als die äußeren Umstände. Ich weiß nicht, hast du schon mal darüber nachgedacht, wie viel er, ihm war doch irgendwie klar, wie viel er verlieren konnte, oder? Ihm war doch irgendwie klar, dass sie, wenn sie nur so energisch ist, dass irgendwas, wenn ich jetzt immer wieder Nein sage, irgendwas Schlechtes passieren kann. Und warum nicht einfach Ja sagen? Merkt doch keiner. Weiß doch keiner. Warum nicht einfach den Weg gehen? Weißt du, wenn, ich glaube, dass das nicht ungewöhnlich ist, dass ein Test von Charakter kommt, wo wir Gelegenheit haben, Nein zu sagen zu den Planen des Feindes, der oft leicht und schnell und nicht unmöglich erscheint und menschlich möglich, und aber immer irgendwas mit Verstecken zu tun hat, mit Scham. Und Josef sagt Nein. Der Potiphar hat mir alles anvertraut, alles. Aber die eine Sache, deine Frau, die hat er mir vorenthalten. Und wie könnte ich gegen Gott gehen? Wie könnte ich es tun? Und er wusste, er hat es aufs er wusste, ich denke, es war in seinem Kopf irgendwo, er wusste nicht, was passiert. Er wusste, es könnte schlecht enden für ihn. Und er hat gesagt, egal, mein Gott ist größer. Und ich will sein Plan in meinem Leben vollendet sehen. Und ich werde keine Kompromisse eingehen. Und er sagt Nein. Und ich glaube, es ging gar nicht um diese Frau, es ging um den Feind, der versucht hat, diese Berufung zu zerstören, vom Anfang bis zum Ende. Und er sagt Nein. Und es war das letzte Nein. Es war das letzte Nein, was gereicht hat, um zu sagen, okay. Sein Herz hat sich geändert. Sein Herz gehört voll und ganz Gott. Es ist nichts mehr, was du tun kannst, Feind. Nichts mehr. Josef hat gelernt, in der Gnade Gottes zu gehen und zu leben. Und er kommt ins Gefängnis. Ja? Könnte man denken, wow, das Resultat, Gott zu vertrauen im Gefängnis. Das kommt mir irgendwie bekannt vor, oder? Vor ein paar Wochen habe ich noch im Loch gelegen, weil ich habe Gott vertraut, jetzt lege ich im Gefängnis. Warum denken wir das? Oder warum denke ich das? Weil ich denke das, weil ich sehe ja immer nur das, was direkt vor mir ist, meine Umstände oder das, was ich direkt sehe vor mir. Und Gott sieht den größeren Plan. Gott sieht das, was er vorhat. Gott sieht das, was weitaus über dem hinausgeht, was für mich persönlich, für mich selber ist. Und was mir immer mehr bewusster wird, ist, es geht nicht um mich nur. Ja, Gott wollte Josef segnen, aber letztendlich wollte er ihn benutzen, um eine ganze Nation, um eine verheißene Nation zu retten und darüber hinaus Nationen. Weißt du, wie viele Nationen gekommen sind nach Ägypten, weil sie sonst verhungert werden? Wie geht's weiter? Also, ich werde das kurz. Ich hab keine Uhrzeit irgendwie jetzt hier. Okay, ich hab's jetzt gesehen. Das ist mal gefährlich, wenn man keine Uhr an sich hat. Weißt du, der Punkt, was mir wichtig ist, ist, dass es geht nicht darum, was du für einen Hintergrund hast, wo du herkommst, was dein Familien-Background ist, Es geht nicht darum, ob du denkst, jemand anders hat größere Prophezeiungen oder ist in irgendwas besser als du. Vielleicht ist das alles wahr, Realität und es fühlt sich so an. Aber Gott fragt dich, wo ist dein Herz? Und bist du bereit, dein Herz ihm zu öffnen und zu sagen, Gott, was auch immer in meinem Herzen ist, ich gebe es dir. Egal, ob es Neid ist, ob es Eifersucht ist, ob es sogar Wut und Hass, Frustration, egal was, ich gebe es dir. Denn ich möchte Beziehung mit dir. Ich möchte, ich möchte mein Herz hinlegen, damit ich Beziehung haben kann zu diesem Vater, dass ich die Fülle habe. Die Fülle Gottes in meinem Herzen. Die Fülle Gottes, die er für mein Leben hat, die er vorbereitet hat. Weißt du, was für mich ist das krasseste Zeugnis in der Familie von Jakob und den 12 Söhnen? Das krasseste Zeugnis, was Gott machen kann mit deinem Herzen, wenn du es zulässt. Nicht Josef, sondern Judah. Judah. Ja, Judah ist derjenige, der am Anfang im Prinzip Josefs Leben gerettet hat, weil er gesagt hat, lass uns kein Blut vergießen, sondern lass uns ihn nicht töten, sondern lass ihn verkaufen. Aber nichtsdestotrotz war auch in seinem Herzen der Neid, die Eifersucht und die Wut und die Frustration. Bloß er hat gedacht, wenn wir es wegschieben, wenn er nur weit genug weg ist, dann habe ich damit nichts mehr zu tun. Also wenn ich nur in eine andere Gemeinde gehe, wenn ich nur nicht die gewissen Leute mehr um mich herum habe, dann solange ich nicht mehr konfrontiert bin damit, dann ist besser, oder? Also solange ich nur der Josef so weit weg ist wie möglich, wir müssen ihn nicht töten, aber solange er nur so weit wie möglich weg ist, solange er nicht mehr vor meinen Augen ist, solange er mich nicht mehr nervt, alles gut. Und Judah hatte das Gleiche in seinem Herzen. Okay, vielleicht hatte er es geschafft, irgendwie noch so zu sagen, lass uns nicht Blut vergießen, aus eigenem Interesse auch, weil er wusste, dass das Blut auf ihn selber kommt. Ich meine, das sind sie auch so gelehrt worden. Das hat Jakob ihn sicherlich auch gelehrt, weißt du. Aber aus eigenem irgendwie schaffen noch vielleicht, so hat er so gesagt, okay, lass uns ihn nicht aber töten, aber bloß weg mit ihm aus meinem Angesicht. Okay, was ich sagen will, ist, er hat das Gleiche, ist in der gleichen Familie groß geworden. Er hatte den gleichen arroganten Bruder. Er hatte die gleichen Voraussetzungen. Aber in seinem Herzen ist was passiert. Okay, wenn wir noch 5 Minuten haben. Weil ohne, dass ich in die Geschichte von Judah reingehe, kann ich dieses Flugzeug nicht landen. Und wir werden das Flugzeug jetzt landen, okay? 1. Mose 44, Vers 18 bis 34. Und die Brüder sind jetzt bei Josef. Und Josef hat sich noch nicht zu erkennen gegeben, dass er ja der Höchste ist hinter Pharao. Und seine Brüder kommen, und sie wollen was zu essen, weil es Hungersnot. Und der Vater hat sie geschickt und sie sind jetzt da. Und okay, wir müssen das jetzt überspringen, weil das erste Mal sind sie ohne den Bruder Benjamin gekommen. Und Josef sagt ihnen, ich will euch nie wiedersehen, es sei denn, dass ihr mit dem Benjamin, mit eurem jüngsten Bruder kommt. Jetzt hat er ihnen natürlich nicht gesagt Benjamin, weil er wusste ja nicht, hat sich nicht zu erkennen gegeben. Ja? Ihr folgt, okay, jetzt kommen sie zum zweiten Mal in das Land, und weil dieses Mal aber mit Benjamin, weil sie haben ihrem Vater gesagt, der Pharao oder der Josef, wie auch immer sie ihn nannten, weiß ich jetzt nicht, hat gesagt, kommt bloß nicht zurück ohne euren kleinen Bruder. Und der Jakob hat gesagt, okay, der will seinem kleinen Sohn nicht weggeben, dass wir halt schon Josef verloren. Ich will jetzt nicht auch noch Benjamin verlieren, weil er ist der Jüngste und er ist mir so lieb und ist alles, was ich noch habe. Ja? Und seine Brüder wissen es auch und sie wissen, es wird den Vater umbringen, wenn er nicht zurückkommt. Und sie wollen ihn nicht mitnehmen, aber es bleibt ihnen nichts anderes übrig. Weil er hat gesagt, kommt nicht zurück. Josef hat gesagt, kommt nicht zurück ohne den kleinen Bruder, weil er will sie testen. Er will ihr Herz testen, er will sehen, haben sie sich verändert. Und die stehen vor ihm Und er bepackt die und sie sind jetzt da, sie essen mit ihm und dann wollen sie wieder gehen. Und Josef testet sie, indem er ihr belädt ihre Sachen und er hat einen besonderen goldenen Becher und den macht er bei Benjamin in den Sack rein oder er sagt einem von seinen Dienern, mach ihn da rein und versteck ihn, sodass man ihn bei ihm findet. Ja. Und dann schickt er seine Diener hinter den her, nachdem sie schon weggezogen sind und die suchen alle ihre Sachen durch und finden den Becher bei Benjamin und stehen jetzt halt vor Josef. Okay. Okay, und Josef sagt, also der kleine Bruder muss hierbleiben, er muss bestraft werden und muss, was weiß ich, was mit ihm passiert, das Gefängnis töten, keine Ahnung, auf jeden Fall ist er schuldig und die anderen Brüder sagen, nein, tu das nicht, nimm einen von uns und Josef sagt, nein, fern sei es von mir, dass ihr alle dafür bestraft werdet, es ist nur der, bei dem wir es finden und es war Benjamin, ja, und jetzt kommt Judah. Und das ist hier so eine Schlüsselstelle. Judah. Da trat Judah zu ihm und sagte, bitte, mein Herr, lass doch dein Knecht ein Wort reden zu den Ohren meines Herrn und es entbrenne nicht dein Zorn gegen deinen Knecht, denn du bist dem Pharao gleich. Mein Herr fragte seine Knechte, habt ihr noch einen Vater oder einen Bruder? Und wir sagten zu meinem Herrn, wir haben einen alten Vater und einen kleinen Jungen im Alter, dessen Bruder aber ist tot. So ist er allein von seiner Mutter übrig geblieben und sein Vater liebt ihn. Da sagtest du zu deinen Knechten, bringt ihn zu mir herab, dass ich mein Auge auf ihn richte. Wir aber sagten zu meinem Herrn, der Junge kann seinen Vater nicht verlassen. Verließe er seinen Vater, so würde der sterben. Da sprachst du zu deinen Knechten, wenn euer jüngster Bruder nicht mit euch herabkommt, dann sollt ihr mein Gesicht nicht mehr sehen. Okay, ich überspringe das jetzt. Und letztendlich sagt Judah zu ihm, dass er sich für ihn eintauschen will. Er sagt zu Pharao, nimm mich. Ich kann meinem Vater nicht mehr zu Augen treten. Nun lass doch dein Knecht anstelle des Jungen bleiben, als Knecht meines Herrn. Der Junge aber zieh hinauf mit seinen Brüdern. Denn wie könnte ich zu meinem Vater hinaufziehen, ohne dass der Junge bei mir ist? Dass ich das Unglück mit ansehen muss, das mein Vater dann trifft. Judah hat eine Herzenswandlung, die geht von ich will dich loswerden, weil ich bin neidisch auf dich, zu ich schütze dich und ich gebe mein Leben hin für dich. Ich lege mein Leben hin für dich. Jesus sagt, es gibt keine größere Liebe als die, dass du dein Leben hinlegst für deinen Bruder. Und das ist genau das, was Judah hier macht. Und er hat eine Herzenswandlung. Er geht von Neid und Eifersucht und Hass und Wut auf Josef und er könnte den gleichen Hass und Wut auf Benjamin haben. Warum nicht? Er ist der Geliebte jetzt. Er hat die Position von Josef übernommen. Aber er hat eine Herzenswandlung. Er sagt, ich lege mein Leben nieder für ihn. Weißt du, dass Judah die allergrößte und krasseste Verheißung bekommt, Jakob kurz vor seinem Tod segnet und prophezeit über all seinen Söhnen. Und ganz ehrlich, wenn wir so prophezeien bei den prophetischen Teams wie hier, dann müsste ich mit denen reden. Weil die würden depressiv nach Hause gehen. Depressiv. Weil es ist so negativ, das meiste, was er sagt über all die Söhne. Die einzigen zwei, wo er positive zu sagen hat, ist Josef und Judah. Und ich persönlich glaube, Judah toppt Josef. Er toppt Josef. Weil er sagt, okay, können wir uns das vielleicht noch ganz kurz angucken, was er über Judah sagt? Im 1. Mose 49, 8 bis 10. Weil das ist für mich die absolute Schlüsselstelle, mit dem das Flugzeug gelandet wird. Ja? Weil das ist das Resultat, das müssen wir verstehen. Es ist egal, was war. Gott hat sein Herz bekommen. Er hat sein Herz hingegeben. Alle anderen Brüder hatten den gleichen Hintergrund, die gleichen Möglichkeiten. Aber Judah hat sein Herz gegeben. Und weil er sein Herz gegeben hat und hat gesagt, ich stehe durch deine Gnade über Neid, über Eifersucht, über Frustration, über Hass, über dem Ganzen. Und ich kehre um. Ich tue Buße. Hier ist mein Herz. Das ist, was Juda gemacht hat. Und das Resultat davon ist, Gott hat mit ihm Geschichte geschrieben. Gott hat mit ihm eine größere Berufung als Josef. Von Josef hörst du nachher nichts mehr. Ephraim und Manasse, sie sind gesegnet, aber du hörst nachher nichts mehr von ihnen. Dem einzigen, von dem du hörst, ist Juda. Juda ist der einzige, das einzige Land, was immer in Gott geblieben ist. Israel hat sich immer wieder getrennt, aber Juda war immer das mit David. David, der Löwe von Juda. Jesus, der Sohn Davids, aus dem Stamme Juda. Juda bedeutet Preis, Lobpreis, Opfer. Okay. Beruhig dich. Okay. Die Prophezeiung über Juda. Und lest euch das in Kapitel 49 durch, aber es ist wirklich nicht ermutigend, was er über die anderen gesagt hat. Ja? Aber hier kommt Juda. Und warum Juda? Juda, dich werden deine Brüder preisen. Deswegen heißt dein Name Preis, Lobpreis. Deine Hand wird auf deinem Nacken, auf dem Nacken deiner Feinde sein. Vor dir werden sich niederbeugen die Söhne deines Vaters. Ist das nicht, was Josef bekommen hat, den Traum? Und jetzt hat ihn Juda. Ist das nicht, was ich eben gesagt habe? Genau das, genau das. Wieso neidisch und eifersüchtig sein auf meinen Bruder und auf Josef? Wenn, was hat Gott für mich für einen Plan? Juda hat's gecheckt. Er hat's gecheckt. Irgendwas ist in ihm passiert. Und Gott prophezeit über ihm, dass alle anderen Söhne vor ihm niederfallen. Das war Josefs Wort, Josefs Traum. Das war Josefs Wort. Aber weißt du was? Vor Josef haben sich die Söhne niedergeschmissen, ja. Aber über Juda wird prophezeit, dass die ganzen Nachkommen sich niederschmeißen. Die ganzen Nachkommen. Josef hatte was für seine Lebenszeit. Juda hatte eine Erbschaft, die er hinterlassen hat. Für ewig. Für ewig. Juda ist ein junger Löwe. Vom Raub, mein Sohn, bist du hochgekommen. Er kauert, er lagert sich wie ein Löwe und wie eine Löwin. Weißt du, Jesus heißt nicht umsonst der Löwe von Juda. Wer will ihn aufreizen? Nicht, und jetzt kommt das Allerkrasseste, und das habe ich echt gecheckt, wo ich das gelesen habe, weil ich nachgucken musste, ein Wort nachgucken müsste. Nicht weicht das Zepter von Juda, noch der Herrscherstab zwischen seinen Füßen weg, bis dass der Shiloh kommt. Oh. Weißt du, was das ist? Die Prophezeiung über Jesus. Wer sonst, über wen sonst kann man sagen, nicht weicht das Zepter von Juda, noch der Herrscherstab zwischen seinen Füßen. Welcher andere König? Bei welchem anderen König könnte man das sagen? Es ist Jesus. Das heißt, die Prophezeiung über Juda geht so, ist so stark, dass sie nicht bei David endet, der schon der größte aller Könige war, sondern ist nochmal getoppt mit Jesus. Und aus seiner Herrschaft wird das Zepterstab nicht mehr genommen. Versteht ihr das? Es ist, wir denken nur Josef und Josef, nichts gegen Josef. Josef war super, aber wir sehen meistens nicht hindurch durch das, was Gott tut und wie er Geschichte schreibt. Wirkliche Geschichte hat er geschrieben mit Juda, denn auf Judas Rücken, auf Judas Erbschaft, auf Judas Herzen ist das ganze Königreich gebaut. Jesus selbst gekommen und sagt, ich komme aus dem Stamme Juda. Amen.